75 Jahre Bundesverfassungsgericht. Wie sicher ist das höchste deutsche Gericht vor politischer Einflussnahme? Über das Gericht, seine Feinde und Freunde, seine Arbeitsweise und warum und wie es unsere Demokratie schützt, spreche ich heute mit der ehemaligen Verfassungsrichterin Susanne Beer. Heute lehrt sie als Professorin an der HU in Berlin. Herzlich willkommen.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Heute mit Miriam Meinhardt. Frau Beer, Sie waren 12 Jahre lang Verfassungsrichterin von 2011 bis 2023 in Karlsruhe. Wie sicher, wie geschützt, wie stabil schätzen Sie das Gericht heute ein?
Im internationalen Vergleich gesehen ziemlich stabil, aber nicht zementiert und nicht perfekt geschützt. Die große Mehrheit im Deutschen Bundestag hat sich ja vor anderthalb Jahren dafür entschieden, ein bisschen mehr ins Grundgesetz zu schreiben. Das war eine gute Idee, aber auch das genügt noch nicht, um so eine Institution, die immer ein Stück weit gefährdet ist, aber im Moment auch ziemlich direkt ab und an angegriffen wird, wirklich hinreichend zu schützen vor dem, was derzeit von Leuten droht, die es mit der Demokratie nicht so gut meinen.
Kommen gleich zwei Fragen. Die erste, wer genau oder was genau bedroht denn das Verfassungsgericht?
Es gibt ja für ein Verfassungsgericht immer so ein Stück weit ein Risiko, weil es dafür gemacht ist, gegen Mehrheiten zu entscheiden und auch oft gegen Mehrheitsüberzeugungen in der Gesellschaft. Deswegen nenne ich das Verfassungsgericht auch eine gefährdete Spezies, nicht speziell das Deutsche, aber Verfassungsgerichte insgesamt sind ja eine erstaunliche Erfindung. Wenig Menschen, die Gesetze für verfassungswidrig erklären können, obwohl die Mehrheit hinter diesen Gesetzen steht. Also schon mal so in der Grundanlage ein gewisses Risiko.
Also zumindest die politische Mehrheit, die das entschieden hat.
Genau, aber häufig ja auch Entscheidungen sieht man an der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts, beispielsweise beim Thema Gleichberechtigung. Da hat das Gericht oft auch in den 50er Jahren Westdeutschlands so ein bisschen gegen den patriarchalen Mainstream entschieden. Insofern stellt sich so ein Gericht tendenziell und muss zumindest den Mut haben, sich tendenziell gegen eine Mehrheitsauffassung, auch Vorurteile, so allgemeine Alltagsüberzeugungen zu stellen und es sozusagen besser zu begründen, wozu wir uns mal so ein Versprechen gegeben haben, was man Grundgesetz nennt, nämlich Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit für alle. Die heutige Gefährdung aber kommt aus einer anderen Ecke, die kommt von dem, was man sozusagen autokratische Politik nennt. Das sind vor allen Dingen rechtsradikale politische Kräfte, die behaupten, sie würden den Willen des Volkes vertreten, die behaupten, es ginge um die wahre Demokratie, die aber alle denunzieren, die ihnen im Weg stehen und vor allen Dingen rechtsstaatliche Mittel benutzen, solange sie ihn nutzen. Also solange sie davon profitieren und damit sich an die Macht sozusagen begeben, dann auch gewählt werden in aller Regel, aber dann sofort Gerichte, vor allen Dingen unabhängige Gerichte, auch den Rundfunk, auch die Wissenschaft nicht nur zerstören, sondern eigentlich kapern, also übernehmen, um nur noch den eigenen Zwecken zu dienen. Und das ist eine gefährliche Tendenz.
Solche Tendenzen zumindest sieht man in Europa ja. Ein Stück weit hat man es gesehen in Polen, in Ungarn. Das ist wahrscheinlich das, worauf Sie anspielen.
Genau, das ist eine Entwicklung, die wir in Polen unter der PiS-Regierung gesehen haben, Ungarn. Wir sehen es aber auch in den USA. Wir sehen es in vielen Ländern der Welt. Und das ist etwas, was in Deutschland eben auch politische Kräfte behaupten. Das ist nicht was, was nur andere was angeht, sondern wir müssen da wirklich aufpassen.
Was fehlt jetzt, um es wirklich krisensicher zu machen?
Eine der wichtigsten Mechanismen, die das deutsche Verfassungsgericht auch im internationalen Vergleich auszeichnen und für die Karlsruhe geradezu berühmt ist, die ich aber auch selber in der Praxis als wirklich wichtig erlebt habe, ist die Vielfalt der Richterinnen und Richter auf der Richterbank. Also so ein Gericht lebt ja nicht davon, dass da sozusagen alle sozusagen dieselben mittelalten Juristen sitzen, sondern dass da unterschiedliche Leute sitzen, die unterschiedliche Perspektiven haben. In Deutschland sorgt dafür traditionell die Erfordernis, dass man 2/3 Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat organisiert, um eine Kandidatin oder einen Kandidaten ans Gericht zu bringen. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass immer die Opposition gebraucht wird. Also, dass niemand seine Leute durchdrücken kann, sondern man sozusagen die sogenannten Vorschlagsrechte so ein bisschen verteilt. Konservativ, progressiv, liberal etc. Und das ist durch die politischen Entwicklungen, weil die Mehrheiten sich verändern, ein Stück weit ins Wanken geraten. Ob die Verabredungen noch so gelten und welche man treffen muss, ist nicht so ganz klar. Aber vor allen Dingen ist dieser Mechanismus nicht in der Verfassung festgeschrieben, sondern im Gesetz. Und der könnte auch durch eine gesetzgeberische Mehrheit, also eine schlichte Mehrheit, geändert werden. Das ist eine der Gefahren.
Wie könnte man das denn festschreiben?
Man könnte die Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz aufnehmen. Man hat sich dagegen entschieden. Sehr viel mehr würde ich nicht festschreiben. So sehr ich Juristin bin, so sehr weiß ich aber auch um die Ambivalenz von Regelungen. Regelungen machen sozusagen auf eine Art die Tür zu und zementieren etwas. Regelungen sind aber auch gut, um etwas zu sichern. Aber sie haben immer diese beiden Seiten. Und in dem Fall Wahlen von Richterinnen und Richtern zum Verfassungsgericht brauchen wir vor allen Dingen Leute, die wissen, worum es da wirklich geht und diese Verantwortung ernst nehmen. Und das sind Politiker und Politikerinnen, die da gefordert sind. Das ist eine Art Frage der politischen Kultur. Meines Wissens hat auch die AfD bereits mal Kandidaten vorgeschlagen. Das darf sie auch jederzeit, das darf sie auch heute, sodass alle Parteien, die im Deutschen Bundestag oder Bundesrat sind, dieses Recht haben. Sie müssen nur eine Mehrheit finden. Und dass es bislang keine Mehrheit gab für Leute, die eben nicht fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, das sollte uns nicht erstaunen, sondern erfreuen. Insofern wird es in Zukunft auch immer wieder eine Rechenaufgabe sein, wer kriegt die demokratischen, hoffentlich weiterhin demokratischen Mehrheiten zusammen und diejenigen, wer werden die Vorschlagsrechte unter sich so klug aufteilen, dass sie erwarten können, dass der andere immer ihrem eigenen Vorschlag zustimmt.
Sie haben an anderer Stelle auch gesagt, dass quasi der Vorschlag, welche Partei einen da ins Rennen geschickt hat, immer mehr verblasst. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, wie Sie das empfunden haben.
Ja, ich gebe zu, dass mich das auch ab und zu frustriert hat und immer noch frustriert, weil ich doch dann oft als die Grüne etikettiert werde. Das ist für mich nicht schlimm, aber ich bin kein Mitglied einer Partei und insofern reduziert es mich auch so ein bisschen und suggeriert ja auch so ein Stück weit, dass man so eine Art Auftragslage hätte und ich dann für die Grünen da bin. Das stimmt aber überhaupt nicht, sondern der Vorschlag kommt von den Parteien, damit eben nicht einer das Gericht dominieren kann und das ist wichtig, damit unterschiedliche Positionen da sind. Aber dann, ganz ehrlich, muss man sich auch mal vorstellen, wenn sie da hinkommen, wären sie doch nicht klug, berechenbar zu werden, sondern klug ist doch dann zu sagen, ich habe eine eigene Position, die bilde ich mir auch, ich bin lernfähig, ich lasse mich auch überzeugen, denn dann sind sie im Gespräch. Und insofern, ja, verblasst die politische Herkunft so ein Stück weit und bei all diesen Dingen, Peter Müller hat das mal selbst gesagt, macht die Dosis ansonsten das Gift. Man darf von allem nicht zu viel im Gericht haben, weder zu viel Politiker, noch zu viel Richter, noch zu viel Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, sondern auf die Mischung kommt es an.
In der Vergangenheit sind die allermeisten Wahlen von Richterinnen und Richtern für das Bundesverfassungsgericht recht, ich sag mal, unter dem Radar geblieben. Es gab aber den Fall Brosius Gersdorf, der doch ziemlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Wie erklären Sie sich, dass es da so schwierig war? Denn eigentlich waren die drei, die da genannt werden sollten, ja schon vom Ausschuss quasi abgesegnet.
Ja, die Verhältnisse haben sich da verändert. Es gab auch in der Vergangenheit ab und zu wirklich hervorragende Verfassungsrechtler oder Verfassungsrechtlerinnen, die Richter werden sollten und es nicht geworden sind, weil sie weit im Vorfeld von der jeweils anderen Seite einfach nicht akzeptiert wurden. Das gibt es manchmal, da gibt es Gründe für, die kann man gut oder schlecht finden, aber das ist legitim, dass nicht jeder Vorschlag durchgeht. Hier war es anders und ich glaube, da spielen zwei Dinge eine große Rolle. Früher hat nur ein Ausschuss entschieden und das heißt für einen Personalvorschlag auch, dass sich ein paar Leute, die sich aber auch wirklich auskannten, einigen mussten und es keine geheime Abstimmung im großen Plenum gab, also nicht andere Hühnchen noch gerupft wurden aus Anlass dieser Wahl. Die Wahl ist schwieriger geworden, seitdem es im Plenum stattfindet und eine geheime Abstimmung über Personal ist immer eine etwas gewagte Angelegenheit. Das zweite, wichtigere ist wohl, dass wir in einer veränderten Öffentlichkeit leben. Soziale Medien oder ja häufig leider anti- oder unsoziale Medien tragen dazu bei, dass sehr schnell so Erhitzungszustände eintreten, also Aufregung getriggert wird, auch mit Falschbehauptungen, in dem Fall ja auch wirklich mit Verleumdungen gegenüber Frau Brosius Gersdorf gearbeitet wurde und innerhalb weniger Tage eine organisierte Kampagne, die vor allen Dingen Abgeordneten der CDU-CSU erreicht hat und sich davon die einen oder anderen haben beeindrucken lassen. Es spielten noch andere Dinge eine Rolle, aber diese veränderte Öffentlichkeit, das ist wirklich anders geworden.
Und würden Sie sagen, das ist auch eine Gefahr für alle zukünftigen Wahlen von Richterinnen und Richtern?
Nach den Vorfällen rund um Frau Brosius Gersdorf würde ich sagen, das war ein sehr lauter Schuss und ich hoffe von dem, dass die alle Verantwortlichen gehört haben. Man muss diese Wahlen besser vorbereiten, man muss sie besser absichern, man muss auch in so einem Moment, wo so ein Shitstorm daherkommt, noch besser erklären, kommunizieren und dafür werben, zu der eigenen Haltung zu stehen und dabei auch zu bleiben. Da ist einfach einiges schiefgegangen und das ist Teil einer sozusagen einer in dem Fall nicht ganz ausgereiften politischen Kultur. Ich hoffe sehr und setze darauf, dass sich das wieder hinbiegt.
Ein Thema, was damals so eine Art Zankapfel war, war die Frage, welche Haltung hat Frau Prosius-Gersdorf zum Thema Abtreibung? Sind es solche Themen wie nach Leben und Tod, die auch besonders schwierig sind, wenn man die als Verfassungsrichterin bearbeiten muss? Sind das so Themen, wo man sagt, oh, lieber die, lieber nicht?
Naja, als Verfassungsrichterin kriegt man ja so Akten auf den Tisch und blättert die auf und weiß dann noch nicht so, was drinsteckt. Und manchmal sieht man dann die Verfassungsbeschwerde oder ein anderes Verfahren, was Parteien oder andere anstoßen. Und schon auf den ersten Blick ist das dann etwas, wo man sehr tief Luft holt. Und ich auch oft gedacht habe, die habe ich als Professorin vielleicht unterrichtet, als schwierigen Fall, aber ich wollte sie doch nicht entscheiden. Und als Verfassungsrichterin war ich dann gefragt, mit 7 anderen zu entscheiden. Das Wichtige ist ja nie allein, sondern in einem Senat immer mit 7 anderen oder in der Kammer zumindest zu dritt. Nie allein, vor allen Dingen extrem gut vorbereitet, mit allen Positionen auf dem Tisch. Das ist dann schon was anderes. Aber ja, es gibt Fragen, die sind besonders schwierig. Es gibt aber vor allen Dingen in unserer Zeit heute eben sowas, was viele Leute Triggerthemen nennen. Und dazu gehört leider alles rund um Gleichstellung, um die Rechte von sexuellen Minderheiten, auch rund um Rassismus. Die werden bewusst gezielt getriggert, um Leute aufzuregen. Im Verfassungsgericht gehört zu der Tugend, dass sie einen da nicht mehr aufregen, sondern nur als kompliziert erscheinen und man sie ernst nehmen will. Und dieses Ernstnehmen ist dann das, was einen sozusagen ein bisschen Schweiß und Arbeit und Nerven kostet.
Haben Sie ein konkretes Beispiel für Fälle, die Sie auf dem Tisch hatten?
Ein Beispiel ist das Luftsicherheitsgesetz. Das war damals eine Regelung nach 9/11, also dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York, wo die deutsche Mehrheit beschlossen hat, wir brauchen eine Regelung, die es uns ermöglicht, ein Passagierflugzeug vom Himmel zu holen, bevor es, sagen wir mal, in die Frankfurter Bürotürme fliegt. Diese ganz, ganz schwierige, auch für alle Beteiligten, natürlich eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Das kam vor das Bundesverfassungsgericht und wir mussten damals sogar zu 16, also mit allen beiden Senaten, uns nochmal sehr tief drüber beugen, ob das denn geht. Und haben entschieden, nein, das geht nicht, denn die Menschenwürde ist unantastbar und, das ist ein klassisch philosophisches Dilemma, ein Leben gegen das andere aufzuwiegen, das geht damit nicht. Auch wenn es viele Leben gegen eins gibt, sind wir nicht diejenigen als Juristen, Juristinnen oder als politisch Verantwortliche, die entscheiden, welches mehr wert ist. Aber das war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil man natürlich auch da saß und dachte, was passiert denn, wenn morgen hier ein Terroranschlag geschieht und ich bin mitverantwortlich dafür, dass man nicht eingreifen konnte. Das ist schon ein sehr unmittelbares Gefühl. Man ist sehr nah am Leben dran.
Sie haben in einem anderen Interview erzählt, beispielsweise auch, wenn es um Atomkraft ging etc., aber auch sicherlich in dem Fall, dass man sich da richtig Expertise holen muss. Wie einfach oder schwierig ist es eigentlich als Juristin, jetzt beispielsweise sich mit Kernenergie, Kernelementen, wie lange strahlen die etc. Also das ist ja eigentlich fast nicht möglich. Man kann ja nicht zum Experten da werden.
Naja, das ist die Kunst des Juristischen, ist auch ein bisschen die Schönheit des Juristischen. Mit dem Mittel des Rechts wird ja in alle Lebensbereiche reingeregelt. Und ob es Technik ist, Medizin, Ethik, irgendwas, überall spielen ja Regeln eine Rolle. Und ein Verfassungsgericht ist dafür da, immer nur zu überprüfen, nicht ob das die beste Lösung ist oder die schönste Art und Weise, sondern nur, ob es mit der Verfassung vereinbar ist. Und das können wir. Verfassung können wir. Sie haben aber völlig recht, man muss schon verstehen, worüber man da redet. Dafür hat das Verfassungsgericht eben Verfahren. Es gibt so eine Art Zustellung, heißt das. Da werden ganz viele gefragt und zwar nicht nur politisch Verantwortliche, sondern auch wissenschaftliche Fachgesellschaften. Das war beispielsweise bei den Entscheidungen zur Corona-Pandemie natürlich extrem wichtig. Auch wir sind nicht die besseren Infektiologen, aber wir haben alle gefragt, und zwar die, die für die Impfungen waren und die, die dagegen waren, also wirklich alle Positionen, alle Akteure gefragt, um uns zu informieren, zu briefen, auch darzulegen, was da stimmt und was da nicht stimmt. Das ist schwieriger geworden, weil es eben in der Welt viele Lügen gibt, viele manipulierte Darstellungen, viele Dinge, die irgendwie zwar okay aussehen, aber am Ende sich als unwahr erweisen. Das heißt, für Richterinnen und Richter ist die Aufgabe, nicht nur Jura zu können, sondern auch, was wir die Sachverhalte nennen, also die Tatsachen gut zu verstehen, bestimmt schwieriger, aber es ist ein wichtiger Teil.
Vor allem sagt Karlsruhe ja auch nicht, wie es besser gehen könnte. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt.
Das ist ein ganz berühmter Satz in ganz, ganz, ganz vielen Entscheidungen. Das Verfassungsgericht entscheidet nicht darüber, was die beste Lösung wäre, sondern es entscheidet nur, was nach dem Grundgesetz eine mögliche Lösung ist, also was das Parlament, im Regelfall ja die Regierung, machen durfte. und entscheidet dann im Umkehrschluss, wo die Regierung zu weit geht oder undemokratisch gehandelt hat. Ein Verfassungsgericht redet ja nur, wenn es gefragt wird und gesagt haben, das geht nicht, das verletzt die fundamentalen Grundsätze der Gerechtigkeit. Dann haben wir uns drüber gebeugt und zu acht so lange miteinander geredet, bis wir den Eindruck hatten, okay, da geht wirklich was nicht und wir spielen den Ball zurück an den Gesetzgeber. Das heißt, wir sind nicht die Besserwisser, wir machen es nicht selber, sondern wir geben es an die Politik zurück, um nochmal hinzugucken und es das nächste Mal verfassungsgemäß zu machen.
Das ist jetzt ja auch ein Thema, das zu dem Zeitpunkt, als das Grundgesetz geschrieben wurde, viele Dinge, die heute Status sind, Computer und was alles wie funktioniert und KI, gar nicht absehbar waren. Von daher muss da ja auch immer geschaut werden, wie das alte Grundgesetz heute auf diese ganz neuen Begebenheiten wirklich anzuwenden ist, oder?
Das stimmt. Wir feiern ja dieses Jahr den Geburtstag des Verfassungsgerichts und wir haben gerade erst Geburtstage des Grundgesetzes gefeiert. Das ist ein altes, auch kurzes Dokument, relativ gesehen. Also für Nicht-Juristen ist es vielleicht lang, aber das Grundgesetz ist gar nicht so. Vor allen Dingen die Grundrechte sind teilweise ganz, ganz kurz. Die Menschen wird es unantastbar. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Mehr steht da ja nicht drin. Und muss natürlich dann auf die Realität Anwendung finden. Und damals kannte man keine Computer, keine KI etc. pp. Dafür braucht man aber Gerichte. Deswegen sind Gerichte so wichtig, die dann unabhängig entscheiden, worum es da geht. Und deswegen ist vielleicht in Deutschland auch das Verfassungsgericht so erfolgreich gewesen, weil es an vielen Stellen sozusagen behutsam versucht hat, wirklich aus dem Grundgesetz heraus nochmal zu denken, was das heute heißt.
Jetzt sagen Sie immer so schön, das Gericht Karlsruhe entscheidet und in Ihrem Buch Rote Linien ja auch erklären Sie, wie das vonstatten geht. Das entweder zu dritt oder zu acht oder sogar, wie in dem Fall, den Sie eben geschildert haben, zu 16 im Plenum diskutiert werden muss. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Am besten lässt es sich wahrscheinlich an den Senatsberatungen beschreiben. Die bezeichne ich ja auch so ein bisschen als den Herzschrittmacher der ganzen Angelegenheit. Das sind die großen Tage. Da stellen Sie sich, tja, am besten vor, Sie treffen 7 andere Menschen, die Sie sich nicht ausgesucht haben, die teilweise ganz anders über die Welt nachdenken als Sie selbst und die auch andere berufliche und sonst biografische Erfahrungen haben, mit denen man aber sehr höflich umgeht. Also es sind eben so Kollegen und Kolleginnen. Und Sie gehen in ein kleines Eckzimmer, in dem nicht viel drinsteht, nur die Entscheidung des Gerichts, in dem Sie vor allen Dingen keine Handys haben, keine Elektronik und vor Ihnen liegt Papier und Bleistifte und sie gucken sich tief ins Auge. Jeder hat gleich viel Platz, jeder hat einen gleich großen Stuhl, alles ist gleich, 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 gleich. Jeder hat gleich viel zu sagen und sie fangen an. Sie melden sich, wenn sie was sagen wollen. Sie warten ab, sie unterbrechen sich nicht. Ist alles eine Tugend, die vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Und vor allen Dingen, sie reden so lange miteinander, bis sie sich überzeugt haben. Das ist auch nicht vorgeschrieben, sondern Teil der Kultur. Keine Kampfabstimmung. Nach Möglichkeit keine Kampfabstimmung. Wenn im Gericht eine Mehrheit erreicht ist, also man 4 Leute überzeugt hat, 5-3, dann könnte man Schluss machen und sagen, okay, ich habe die Mehrheit, zack, gewonnen, Ende. Das hat sich aber über die vielen, vielen Jahre eingebürgert. Wir haben das gepflegt, wir fanden das wichtig, da nicht Schluss zu machen, sondern zu versuchen, 8 Leute zusammenzukriegen, die möglichst überzeugend begründen, was dann entschieden werden soll. Weil, wenn die 8 es nicht schaffen, wie soll man die Gesellschaft überzeugen? Deswegen war die Idee dahinter auch immer, wir 8 sind schon unterschiedlich, aber wir bilden ja noch nicht alles ab. Nur wir müssten doch zumindest zusammenkommen. Und ein Rezept ist, dass alle gleichermaßen informiert sind. Alle haben die gleichen Unterlagen vorher gehabt. Alle haben gleich viel zu sagen. Man hat sehr viel Zeit. Man ist nicht zeitlimitiert. Es wird nicht selten unter Zeitdruck entschieden. Es gibt Eilentscheidungen, die unter Zeitdruck fallen müssen. Aber in der Regel darf man wirklich sagen, ich muss darüber noch mal nachdenken. Ich will da noch mehr wissen.
Aber wie oft klappt das wirklich? Das ist, ich habe irgendwie gelesen, wie viele 1000 Anträge quasi jedes Jahr kommen. Das ist ja kaum abzuarbeiten. Also wie oft kommt man da wirklich 8-0 raus und kann wirklich alle überzeugen? Es geht ja nicht um Überreden.
Ja, das Verfassungsgericht hat eine Menge zu tun. Etwa 6000 Verfahren im Jahr werden entschieden. Die anderen bearbeitet übrigens eine ganz, ganz tolle Verwaltung hinter den Kulissen, die man auch immer nicht vergessen darf, aber die wird gar nicht sozusagen so richtig sichtbar. Aber von den 6000 kommen nur wenige in diese Senate. Also dieser Herzschrittmacher, der muss nur selten angeworfen werden, weil die meisten Dinge sind eigentlich klar. Und da geht es eher um die Anwendung in einem konkreten Fall. Da entscheiden die Richterinnen und Richter zu dritt in den Kammern.
Aber auch das muss passieren.
Auch das muss passieren. Zeit. ich sag's mal so, man sitzt ununterbrochen in seinem Büro, kriegt eine Akte nach der anderen auf den Tisch und liest und liest und liest und liest und grübelt. Man hat 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind Profi-Richter und Richterinnen aus den Bundesländern, sehr, sehr wichtig, auch manchmal Staatsanwälte, die einem helfen, die das auch vorbereiten, mit denen man das auch diskutieren kann, ist auch wichtig. Aber im Kern grübelt man die ganze Zeit, ob das jetzt so vertretbar ist, und entwirft eine Entscheidung. Die dürfen oft sehr, sehr kurz sein, sonst würde man es überhaupt nicht schaffen. Insbesondere, wenn die Sachen unzulässig sind. Also wenn eigentlich ein anderes Gericht zuständig wäre oder die Frist vorbei ist oder einfach zu wenig gesagt wird, um es überhaupt prüfen zu können, dann kann das Gericht gar nichts tun. Das ist für Leute frustrierend, aber das ist die große Mehrheit der Verfahren. Und wenn es dann aber um was geht, dann sitzt man, entwirft Texte und diskutiert jedes Wort und jedes Komma mit den Kollegen. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang nicht so richtig geglaubt, weil das ist schon so ein bisschen verrückt. Jedes Wort und jedes Komma sind ja lange Entscheidungen. Aber das macht es miteinander halt auch aus.
Aber sagen Sie mir noch mal, wie oft klappt es wirklich 8-0?
Fast immer. Fast immer. Das Gericht betont es manchmal, wenn es Sachen sind, die gesellschaftlich total umstritten sind. Wir haben mal entschieden, wenn ich mich jetzt nicht täusche, über das Recht auf der Adoption, auch bei gleichgeschlechtlichen Eltern. Adoptionen gibt es natürlich bei heterosexuellen Paaren. Es waren homosexuelle Eltern, 2 Männer und dann auch noch 2 Frauen da mit Kindern, die gesagt haben, wir müssen unsere Kinder auch absichern. Wir wollen dieses Recht auch. Das hatte der Gesetzgeber nicht. Wir mussten das entscheiden. Naja, da hängen ganz schön viele Vorurteile dran. Da ist die Gesellschaft doch irgendwie so, gibt es viele Dinge, die so ein bisschen im Argen schlummern. Wir haben eine Entscheidung getroffen und da haben wir drunter geschrieben 8-0. Um auch zu sagen, das tragen alle mit, ob konservativ oder progressiv oder liberal oder wie auch immer, das tragen wirklich alle mit, weil das ist eine Frage der Toleranz, die ganz, ganz grundsätzlich ist und das hat mit politischer Haltung eigentlich dann nichts mehr zu tun. Also wird es oft gesagt und wenn es nicht gesagt wird, ist es in aller Regel trotzdem auch so.
Gab es einen Fall, wo Sie sagen, ja, da kamen wir tatsächlich überhaupt nicht zusammen?
Ja, ich antworte so ein bisschen zögerlich, weil ich das, glaube ich, selbst ein bisschen erwartet hatte, dass ich viel häufiger in den 12 Jahren eine abweichende Meinung formulieren würde. Das darf man, wenn man so gar nicht d'accord ist. Und ich habe das nur 2-mal gemacht und das auch nicht alleine. Und das zeigt eigentlich nicht nur, wie anstrengend es ist, dann zueinander zu kommen, aber wie oft es auch gelingen kann. Denn ich komme ja aus einer sehr kritischen Perspektive. Ich mache so etwas wie feministische Rechtswissenschaft. Das ist jetzt nicht gerade der Mainstream des Juristischen. Ich habe eine sehr starke Bürgerrechtsperspektive. Bei mir kommt immer dann der Mensch zuerst. Das ist zwar bei den anderen auch so, aber es unterscheidet sich doch so ein bisschen. Und dennoch ließ sich auch meine Perspektive mit den anderen zusammenbringen. Ich habe von denen viel gelernt, sie hoffentlich von mir auch.
Wie schützt das Bundesverfassungsgericht die Demokratie?
Mit allem, was es tut. Die Formulierung zielt vor allen Dingen darauf, dass das Verfassungsgericht die Demokratie nicht nur schützt, wenn es im engeren Sinne über das Wahlrecht entscheidet oder im engeren Sinne über Befugnisse der Regierung, sondern dass vor allen Dingen in der Art und Weise, wie es die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger schützt, nämlich sichert, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir Versammlungsfreiheit haben, dass wir Vereinigungsfreiheit haben, solange wir sie nicht rücksichtslos auf Kosten anderer ausleben, also natürlich da auch Grenzen gesetzt sind, solange, immer dann, wenn das Bundesverfassungsgericht das festschreibt, da schützt es die Demokratie.
75 Jahre dieses Jahr, das Jubiläum. Was wünschen Sie dem Bundesverfassungsgericht oder auch dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das ja in diesen Tagen schon mal sein Jubiläum feiert, in Kraft tritt? Was wünschen Sie sich?
Klugheit und Mut. Ich glaube, dass es juristisch alles überzeugend sein muss, ist klar, aber es braucht auch eine gewisse Klugheit, in immer schwieriger werdenden Verhältnissen zu navigieren. Und es braucht den Mut, sich auch gegen Mehrheitsmeinungen und gegen einen vielleicht etwas heftiger und kühler werdenden Wind zu stellen. Und beides muss nach außen gut erklärt werden. Insofern, glaube ich, wünsche ich ihm auch, ganz gut zu kommunizieren und damit dann akzeptiert zu werden.
Um dann abschließend nochmal auf unsere Eingangsfrage zu schauen. Wie sicher ist das höchste deutsche Gericht vor politischer Einflussnahme, überhaupt vor Einflussnahme 75 Jahre nach Inkrafttreten?
Das Verfassungsgericht ist so sicher wie das Maß der Wertschätzung und des Respekts vor dieser Institution ausgeprägt ist. ohne eine politische Kultur, die dieses Verfassungsgericht als Institution auch zu schützen bereit ist und zu akzeptieren bereit ist, auch wenn es mal mit Entscheidungen nicht ganz so glücklich ist, wird das alles nichts. Deswegen braucht ein Verfassungsgericht sozusagen die Bürgerinnen und Bürger und alle drumherum vor allen Dingen, um gut arbeiten zu können.
Sagt Susanne Bär, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Und hier verabschiedet sich Miriam Meinhardt.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.